Das Mitteldeutsche Medienforum in der sächsischen Messemetropole Leipzig versammelte in der vergangenen Woche nicht nur klassische Medienexperten um sich. Diskutiert wurden auch über, na, Nüchen, jetzt kommen die Beatles hier nochmal, die lassen wir nochmal. Diskutiert wurde auch über Chancen und Risiken der Kommunikationsgesellschaft. Aufsehen erregte ja vor kurzem die Klonung, das heißt die Verdopplung von D2-GSM-Karten, die in den Handys eigentlich ein einmaliges Einbuchen unter der jeweiligen Nummer ermöglichen sollen. Andi Müller-Magun vom CCC nahm dieses Beispiel zum Anlass, um über Geheimdienste und Kryptographie vor diesem Auditorium zu sprechen. Und wir senden hier einen kleinen Ausschnitt aus seinem Vortrag.
Die Motivationsgrundlage, sag mal, sich mit diesem GSM zu beschäftigen, bestand im Grunde genommen aus verschiedenen Punkten. Das eine ist halt dieser Anschein der Sicherheit, dass eben oftmals Systeme dann als sicher gelten, wenn es in den Broschüren der entsprechenden Herstellerfirmen oder der Betreiber nur groß genug behauptet wird. Das zweite ist die sozusagen aus dieser Sicherheitsbehauptung resultierende Rechtsverbindlichkeit. Rechtsverbindlichkeit beispielsweise von Telefonrechnungen. Wenn ein Kunde jetzt Telefongespräche auf seiner Rechnung findet, die er definitiv nicht geführt hat, steht also juristisch vor dem Problem, seiner Betreiberfirma das beweisen zu müssen. Er ist in der sogenannten Beweislast. Es ist also ein sehr ähnliches Problem, was es auch beim Missbrauch von EC-Karten gibt. Wenn dort ein Kunde seine Karte verliert und dann wird er mit Missbrauch getrieben, dann muss er also seiner Bank beweisen, dass er den Zettel mit dem PIN-Code nicht in dem Portemonnaie, was vielleicht geklaut wurde, beigelegt hat. Der technische Hintergrund war natürlich ein bisschen anderer. Das war jetzt erstmal so unser Motivationsumfeld. Und der bestand darin, dass also die Sicherheit dieses GSM-Netzes bislang darauf beruhte, dass die mathematischen Algorithmen und die genauen Detailverfahren geheim gehalten wurden. Das ist so ein beliebtes Prinzip aus der Computersicherheitsbranche, das nennt sich Security by Obscurity, Sicherheit durch Geheimhaltung. Und nachdem vor rund 3 Wochen in Amerika also ein Algorithmus, also ein mathematisches Verfahren, wie diese Identifizierung des Mobiltelefons gegenüber dem Netz erfolgt, veröffentlicht wurde, von 2 amerikanischen Forschern, denen dieses Dokument also irgendwie zugespielt wurde, war es uns also möglich, da sozusagen so eine Chipkarte die Daten zu entlocken, die sie eigentlich nie ausgeben sollte, nämlich den geheimen Schlüssel, der da drin gespeichert ist, der eigentlich sonst nur in der Datenbank des Netzbetreibers ist, und dann eben sozusagen einen Chipkartensimulator aufzubauen, also ein zweites Gerät, das einfach so tut, als ist es so eine GSM-Karte. Man kann die GSM-Karte, die hat dann der normale Kunde wieder, die trägt er mit sich rum. Man kann aber eben gleichzeitig im Netz eingebucht sein mit diesen Daten dann und auch Telefongespräche führen, was eigentlich alles gar nicht gehen sollte, aber was eben doch funktioniert. Das ist natürlich auch denkbar, oder für uns war auch klar und auch ein wesentlicher Grund für die Veröffentlichung: wenn wir das können, dann können das andere auch. Und die organisierte Kriminalität ist sicherlich da genauso schnell und sogar technisch besser ausgestattet als wir. Das heißt, es sind Szenarien denkbar, wo beispielsweise Händler, die eine Unmenge von so Karten liegen haben, einfach Kopien dieser Karten anfertigen, bevor sie die überhaupt ausgeben. Und dann also der Kunde eine Karte bekommt, die bereits sozusagen unterwegs ist und wo er dann irgendwelche Telefongespräche auf seiner Rechnung führt und eben vor diesem juristischen Problem steht. Die klassische Art und Weise, wie man sich einen Geheimdienst vorstellt, gerade wenn man vielleicht geprägt ist durch so gewisse Darstellungen in den Medien, dass sozusagen ganz gezielt eine interessante Zielperson, ein Unternehmen, da stellt man sich vielleicht Unternehmen vor, die mit dem Irak Giftgashandel betreiben oder was auch immer tun, dass die also Ziele von so Angriffen sind, dass da Wanzen eingesetzt werden oder eben gezielt Telefonanschlüsse überhöht werden. Und sozusagen, dass das bis zu einer bestimmten Ebene getrieben wird. Und man kann sich dann immer damit trösten, mit dieser Stasi-Theorie sozusagen, naja, aber alles können die ja nicht überhören, weil wenn sie alles abhören, dann ersticken die ja bloß an den Informationen und können damit nichts Sinnloses machen. Aber genau das ist sozusagen die neue Strategie der Geheimdienste. Es wird also nicht mehr gezielt irgendetwas angegriffen, sondern es wird alles abgehört, was nur irgendwie abhörbar ist. Es werden insbesondere Verbindungsdaten, also wer telefoniert mit wem, nachhaltig gespeichert, weil das ist eine vergleichsweise überschaubare Datenmenge. Ich habe auf einer amerikanischen Konferenz dann mal gesehen, was mit solchen Daten gemacht wird. Also nehmen wir mal an, jetzt, heute geraten Sie in eine Verkehrskontrolle und in Ihrem Auto wird irgendwas gefunden, was da eigentlich nicht drin sein sollte. Und Sie geraten also in den Verdacht, was weiß ich, mit Diebesgut zu handeln oder ähnliches. Sagen wir mal, Ihr Autoradio ist vielleicht irgendwo gebraucht, sehr günstig erworben und es wurde irgendwann mal irgendwo entwendet. Und jetzt geraten Sie also in den Verdacht, vielleicht in Hehlerei beteiligt zu sein. Dann kann also über Jahre im Nachhinein nachvollzogen werden, mit wem sie dann so telefonieren. Und das heißt, da geht es überhaupt nicht um die Gesprächsinhalte, sondern aufgrund einfach nur, mit wem sie telefonieren. Also diese Verbindungsdaten, wer telefoniert mit wem wann, zu welcher Rufnummer und so fort, können dann sogenannte Organigramme erstellt werden. Das heißt, es ist nachvollziehbar, mit wem sie wie oft telefonieren. Da werden dann eben so richtig grafische Darstellungen entstehen. So sieht eine Firma mit 5 Filialen und einer Zentrale aus. So sieht ein Mafia-Ring mit einem Boss und 5 Kurieren aus. So sieht ein Unternehmen aus. So sieht eine Familie aus. Einfach können eben grafisch dargestellt werden, wer wie oft mit wem telefoniert, welches Geschlecht und welches Alter die jeweils Beteiligten haben. Und da entstehen also höchst aufschlussreiche Abbildungen sozusagen. Die amerikanische Strategie der Geheimdienste wurde ja in Richtung Wirtschaftsspionage ganz gezielt geändert. Also die Förderung der amerikanischen Industrie mithilfe von anderswo akquirierten Informationen über eben Forschung, über Handel, über Auftragslagen und so weiter und so fort, um eben da gezielt sozusagen einzugreifen. Und das technische System, was daraus, beziehungsweise was noch aus Zeiten des Kalten Krieges zur Verfügung stand, ist eben das Echelon-System, das zunächst einmal nur auf den internationalen Fernmeldeverbindungen, also auf den Satellitenverbindungen, auf den Richtfunkstrecken und so fort, da wo es eben relativ technisch einfach ist, einzugreifen, also auf allen Leitungen sozusagen hängt und abgesehen von diesen Verbindungsdaten eben noch nach Stichworten suchen kann, dass eben wenn jemand Kokain in den Telefonhörer reinspricht oder vielleicht bestimmte sensitive Firmen oder Produktnamen aus, was weiß ich, Waffenhandel oder ähnliches reinspricht. Also das war sozusagen die klassische Anwendung. Auch in Deutschland gibt es ja seit vielen Jahren eine solche Station, die ist im bayerischen Bad Aibling und wird über ein Zusatzabkommen mit dem Bundesnachrichtendienst betrieben. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst gibt ja auch selber gerne sozusagen bekannt, das liest man auch immer wieder in der Presse, dass die also sogenannte Wortbanken hätten und nach solchen Stichworten suchen können, um also Firmen zu überführen, die mit bestimmten Ländern Handel betreiben, was eben nicht erlaubt ist, also Verstoß gegen das Außenhandelsgesetz und so fort. Das heißt aber nicht, dass diese Station sozusagen von dem BND betrieben wird, sondern das ist amerikanisches Militärgelände und die rechtliche Funktionsweise ist also die, dass die Amerikaner das alles ablauschen, die Deutschen dort auch Stichworte einreichen dürfen und wenn also in den abgehörten Telefonaten von den Deutschen Stichworten da auch was drin vorkommt, dann saugen die Amerikaner das zunächst einmal ab und dann überlegen sie sich, was sie den Deutschen geben und was nicht. Was also auch nochmal diskussionswürdig vielleicht wäre. Und dann gibt es noch einen anderen interessanten Punkt und das ist die sogenannte Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Die zählen also nicht unbedingt Telefonate, sondern es handelt sich um eine in Anführungszeichen Tarnorganisation wiederum des Bundesnachrichtendienstes, die also mit einem ganzen Netzwerk von Stationen den innerdeutschen Fernmeldeverkehr nach ähnlichen Schemata überwachen, sagen wir mal. Und das ist sozusagen eben nicht so, dass man sich jetzt gezielt fragen müsste, wenn man so einen Telefonhörer abnimmt oder ein Telefon benutzt, ja, was habe ich denn eigentlich zu verbergen, was habe ich denn zu befürchten, sondern es entstehen sozusagen so absurde Geschichten und so absurde Zusammenhänge, dass man eigentlich ganz grundsätzlich ein klein bisschen den Level of Paranoia, wie die Amerikaner sagen, also den sozusagen die Ebene des Überwachungswahns anheben sollte und sagen müsste, okay, wenn ich sowas wie Privatsphäre haben will und ein Großteil von Kommunikation wird ja heute elektronisch abgewickelt, dann muss ich auch irgendwie verschlüsseln, dann muss ich mir auch genau überlegen, was spreche ich eigentlich durch ein elektronisches Instrument und was nicht, was bespreche ich lieber unter vier Augen. Es ist ja so, dass sozusagen diese Kryptoregulierung in der Tat eine sehr Amerika-dominierte Diskussion ist, insofern, als dass eben die amerikanischen Dienste schon sehr lange und die amerikanische Regierung den Ausfuhr kryptografischer Verfahren, also auf diejenigen Verfahren beschränkt hat, die eben sozusagen ein Mitlesen durch die amerikanischen Dienste immer noch möglich machen. Und Innenminister Kanter ist ja im April letzten Jahres sozusagen erstmals öffentlich geworden mit dieser Forderung, auch in Deutschland müsse alles verboten werden, wo der Staat nicht mitlesen kann. Und das interessanterweise eben wenige Wochen, nachdem er und Bundeskanzler Kohl Besuch einer amerikanischen Delegation bekommen haben, die ihn eben genau dazu ermuntert haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und nun kann man darüber diskutieren, ob ein Innenminister tatsächlich absurderweise sich zum Gehilfen amerikanischer Wirtschaftsspionagepolitik macht oder nicht. Und man kann darüber diskutieren, ob man ihm das überhaupt unterstellen kann. Was ich ihm allerdings unterstelle und was ich meine, was man so einem Innenminister auch unterstellen und was man von ihm verlangen kann, ist eine gewisse Sorgfaltspflicht bei der Prüfung etwaiger Vorschläge. Und also eine solche Forderung, die ja sozusagen suggeriert, dass Kriminelle so dumm wären oder sagen wir so schlau wären, ihre Kommunikation überhaupt zu verschlüsseln, aber auf der anderen Seite so dumm wären, um also dann nur die Verfahren einzusetzen, die der Staat zulässt. Das ist schon einigermaßen absurde Position, wo man sich doch fragen muss, also worum geht es hier eigentlich? Und wenn es um amerikanische Empfindlichkeiten geht, dann möchte ich jetzt sicherlich nicht national werden, aber muss ich mich doch fragen, ob das wirklich auch unsere Interessen sind. Insofern den Optimismus kann ich, sagen wir mal, bedingt teilen, was den weiteren Verlauf der Diskussion betrifft. Es gibt ja aus Seiten der Industrie also in der Tat umfangreichen Widerstand dagegen, weil diese Kryptoregulierung, abgesehen von der Frage, ob sie Sinn macht oder nicht, mit erheblichen Kosten verbunden wäre, wo man also auch mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen muss und fragen muss, nehmen wir mal an, eine solche Maßnahme würden wir einführen, A, was würde sie kosten, B, was würde sie bringen, wie viel volkswirtschaftlichen Gewinn hätten wir dann tatsächlich, wie viele Kriminelle würden wir dann mehr oder weniger dadurch fangen. Was im Moment passiert, weil eben die Diskussion in Anführungszeichen so laut geführt wird und es so großen Widerstand gibt, ist, dass sozusagen die offene Kryptoregulierung erstmal nicht zu erwarten ist, sondern dass sozusagen die Strategie eine andere ist, nämlich dass in den de facto Standards der Kommunikation, beispielsweise eben bei GSM, bei diesem Mobilfunksystem, beispielsweise beim Einsatz von Faxgeräten und von so Standardverschlüsselungsgeräten auch in den zukünftigen Mobiltelefonen und eben den digitalen Signaturstandards und so weiter und so fort, also in all den Ebenen, die sozusagen eine Massenanwendung haben, dass dort dafür gesorgt wird, dass die Sachen abhörbar sind. Dieses Sicherheitsloch in GSM, was wir da gefunden haben, das sieht auch eher danach aus, als ist es absichtlich hineingeschraubt worden. Also auch die betroffene Firma hat Hinweise gegeben, dass der Algorithmus, der dort eingesetzt wurde, also der eben diesen fehlerhaften Zugriff auf den geheimen Schlüssel erlaubt, dass der offenbar damals also tatsächlich von einem Mathematiker der NSA entwickelt wurde, schlicht und ergreifend, weil die NSA einer der weltweit größte Arbeitgeber von Mathematikern ist und eben eine gewisse Fachkompetenz dort vermutet wird. Wir sagen also, die Kryptoregulierung, die werden wir vielleicht nicht haben, aber wir werden das Problem haben, dass all die Sicherheitsvorkehrungen, die uns standardmäßig angeboten werden, eben gar keine sind.
Andi Müller-Magun am letzten Dienstag in Leipzig vor dem Mitteldeutschen Medienforum.